Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo und schönen guten Tag. Hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem TAZ-Parlamentsbüro. Wir reden heute über die Wahlen vom vergangenen Sonntag, über die Europawahlen, später auch über die Kommunalwahlen. Da ging es ja ziemlich heiß her. Die Frage ist, wie dramatisch ist eigentlich der Rechtsruck, den es da gegeben hat und was kann man dagegen tun? Ich bin Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der TAZ und mit mir sind hier im Studio
Barbara Dribusch, TAZ-Inlandsredaktion.
Gareth Joswig aus dem Parlamentsbüro, zuständig für die AfD.
Und dann ist uns noch zugeschaltet Christian Jakob aus dem Reportage- und Rechercheressort, der sich gerade im Senegal aufhält. Hallo Christian.
Hallo.
Genau, und eigentlich aber einer unserer besten Kenner für die Rechten in der EU ist, deshalb ist er heute dabei. Ja, vielleicht fangen wir damit auch an. Der Sonntag war ja kein schöner Tag, als die Wahlergebnisse über die Bildschirme bekannt geworden sind. Gerade in Deutschland hat es der Linken eine saftige Niederlage beschert. Es gab eine klare Rechtsverschiebung. Christian, wie groß ist denn eigentlich insgesamt der Rechtsruck in Europa?
Also der ist insgesamt nicht so groß, wie der Blick in Deutschland und nach Deutschland vermuten lässt. Also das sind ja vor allem zwei rechtsextreme Fraktionen, die sich da in den vergangenen Legislaturperioden gebildet haben. Die Identität- und Demokratiefraktion, die die AfD mitgegründet hat, die hat dazu gewonnen, aber jetzt nicht in einer Weise, wie es zu erwarten war. Also es war ja dauernd die Rede von einem möglichen Erdrutsch nach rechts. Also die hatten vorher 49 von ungefähr 700, etwas über 700 Sitzen, jetzt sind es 58. Die EKR, Europäische Konservative und Reformer, die zweite rechtspopulistische Fraktion, ähnliche Zuwächse. Beide zusammen kommen sie jetzt auf 145 Sitze. Das sind ungefähr 20%. Das ist natürlich nicht wenig, aber es ist auch nicht wesentlich mehr, als es vorher schon war. Genau, die AfD ist insofern eine Besonderheit. Die war ursprünglich Teil der Gründung, also hat die ID-Fraktion mitgegründet, ist jetzt aber nicht mehr drin. Es gab Streit um Maximilian Krah, der daran endete, dass die ganze Fraktion jetzt erstmal fürs Erste ausgeschlossen ist. Die haben deutlich dazu gewonnen, nämlich ungefähr die Hälfte der Sitze gegenüber 2019. Aber alles in allem führt das jetzt nicht dazu, dass sich die Mehrheitsverhältnisse in der EU insgesamt fundamental verändert hätten. Und die sind auch ein Stück weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Wahrscheinlich.
Genau, lass uns auf die AfD später nochmal genauer zu sprechen kommen. Ich würde gerne nochmal einmal danach haken bei dem, was du gesagt hast, dass es gar nicht so einen ganz klaren Rechtsruck gegeben hat, also nicht im Sinne eines Erdrutsches jedenfalls. Es gibt ja auch diese Gegenbewegungen in Ungarn zum Beispiel. Fidesz ist zum ersten Mal oder seit langer Zeit irgendwie unter 50% gerutscht. Die PiS hat die Wahlen in Polen nicht verloren. In Skandinavien zum Beispiel haben die Rechten auch nicht gewonnen. Wie schätzt du das ein?
Genau, also das sind die vier großen Gegenbeispiele, die es tatsächlich gibt. Also in Schweden die Schwedendemokraten und in Finnen die wahren Finnen. Die hatten ja eine ganze Serie von sozusagen Wahlerfolgen, bei denen sie stetig zugelegt haben. Das ist offensichtlich unterbrochen. Also da werden, in Ungarn ist es ähnlich, in Ungarn hat es damit zu tun, dass es da eine große sozusagen politische Gegenkraft gibt. Es gibt einen sozusagen Herausforderer, der ein Oppositionsbündnis aufgestellt hat, der ursprünglich selber bei der Fidesz war, da es rausgegangen ist und in relativ kurzer Zeit große Popularität gewonnen hat, was sich jetzt auch im schlechten Wahlergebnis für Orban niedergeschlagen hat. Das widerspricht ein bisschen dieser Behauptung, die die Rechten ja so gerne seit langer Zeit verbreiten, dass es eigentlich ohnehin alles immer nur auf sie zuläuft, dass es nur eine Frage der Zeit ist und sie ganz automatisch immer stärker werden und sich dagegen eigentlich gar nichts ausrichten lässt. Und es widerspricht auch so ein bisschen diesem Fatalismus, der sich, finde ich, hierzulande ausgebreitet hat, dass man irgendwie das Gefühl hatte, also wenn es erstmal soweit ist, dass sie eine gewisse Stärke erreichen, dann wird man die nie wieder los. Dann geben sie das sozusagen nicht mehr her. Ich finde, gerade Polen ist ein gutes Beispiel. Die Partei hatte lange Zeit, sich sozusagen an der Macht festzusetzen. Auch die die Umbauten beim Rechtsstaat in Polen dienten ja ganz offensichtlich dazu, sich nicht ohne weiteres wieder abwählen lassen zu müssen. Das ist dann gescheitert. Und ich finde, dass diese vier Beispiele eben zeigen, dass das alles kein Prozess ist, der immer nur in die eine Richtung geht, sondern dass es eben durchaus auch Gegenbewegungen geben kann.
Gareth, wie ist denn die Lage in Deutschland?
Ja, also in Deutschland ist vor allen Dingen, glaube ich, gerade sind wir da vor allen Dingen mit Blick auf die Landtagswahlen in diesem Jahr an einem anderen Punkt. Da
Lass uns erstmal bei Europa bleiben, bitte.
Okay, also das Europawahlergebnis der AfD ist natürlich beachtlich insofern, als dass sie 15,9% haben, obwohl sie wahrscheinlich den schlechtesten Wahlkampf aller Zeiten hinter sich gebracht haben. Mit Slapstick-Einlagen von Maximilian Krah und Peter Bistron, die gar nicht so lustig sind, weil schwerwiegender Verdacht im Raum steht, dass sie Schmiergeldzahlungen möglicherweise angenommen haben. Bistron aus Russland, Krah aus China und Russland. Da gibt es Vorermittlungen und Ermittlungen. Und es lief im Grunde sehr schlecht seit Anfang des Jahres. Es gab die Korrektivrecherche zu diesem Vertreibungstreffen von Martin Sellner in Potsdam. Es gab eine breite Mobilisierung und am Ende hat sich gezeigt, dass die AfD-Wählerschaft sich davon nicht wirklich hat beeindrucken lassen. Also was auch immer sonst herum noch so auf der Welt passiert, Fakten stören jetzt nicht weiter. Also zumindest für einen bestimmten Prozentsatz ist es so. Und diese Entlastungslegende der Protestwahl hat sich auch ein bisschen pulverisiert, weil die AfD mittlerweile ja, beziehungsweise es gab Nachwahlbefragungen, da haben 70% der Leute gesagt, wir wählen die AfD für Inhalte. Und ein Drittel der Personen hat gesagt, das soll eine Denkzettelwahl sein. 82% haben gesagt, der Rechtsextremismus der AfD sei ihnen egal.
Wenn sie die richtigen Themen ansprechen.
Genau, die Formulierung. Solange sie die richtigen.
Barbara, als du das Ergebnis am Sonntagabend gehört hast, warst du überrascht?
Naja, ein bisschen schon. Aber ich denke, dass wir die Haltung gegenüber den AfD-Wählern überdenken sollten, auch anhand dieses Ergebnisses. Also jetzt wird ja so eine Dramatisierung gemacht in Deutschland, schlimm, kann man auch machen, gibt es auch Gründe dafür, aber ich finde, wir müssen mehr mit den AfD-Wählern reden auf Augenhöhe, sonst kommen wir da nicht zu einer Interpretation auch dieses Ergebnisses.
Okay, aber lass uns darüber später sprechen, vielleicht bleiben wir einmal nochmal auf der europäischen Ebene, da ruckelt sich ja jetzt eigentlich einiges zusammen. Also, oder es dauert noch, bis es sich zurechtgeruckelt hat. Also es ist irgendwie, wie sich diese Fraktionen, Christian, die du gerade schon genannt hast, also die EKR und die ID-Fraktion, wie die sich eigentlich genau zusammensetzen, ist im Augenblick noch unklar. Da gibt es Verhandlungen, was, also ob und wie Kommissionspräsidentin von Ursula von der Leyen gewählt wird, ist auch noch nicht ganz klar. Aber kann man schon als erste Einschätzung sagen, was dieses Ergebnis für Europa bedeutet, Christian?
Das ist natürlich eine große Frage. Ich würde vielleicht vorher gerne noch einen Satz zum AfD-Abschneiden sagen. Also wenn man sich die Zustimmungswerte der letzten Jahre anschaut, diese 15%, das ist mehr, als es in der Vergangenheit gab, aber es ist nicht so viel mehr, als man denken könnte. Also bei der Bundestagswahl 2017 hatten sie schon 12,6% bekommen und es gab 2018 eine ganze Reihe von Umfragen in der Mitte des Jahres ungefähr, wo die auch bei 15% und 16% taxiert worden sind. Also die sind keineswegs sozusagen heute in Sphären aufs Ganze gesehen, in ganz Deutschland, in denen sie noch nie waren. Im Osten sieht es anders aus, aber da sprechen wir nochmal drüber. Zu der Frage mit den Fraktionen. Es ist tatsächlich sehr offen. Also ich muss sagen, ich war sehr, sehr überrascht davon, dass jetzt so kurz vor der Wahl, als sich diese Machtoptionen zum ersten Mal so ein bisschen greifbar abgezeichnet haben, es diesen Split gab, diesen Ausschluss aus der ID-Fraktion der AfD, bei der absehbar war, dass sie mit einer ganzen Reihe von Sitzen im neuen Parlament vertreten sein würde. Da zerbrechen sich auch viele in Brüssel die Köpfe. Was ist damit beabsichtigt? Ist das strategischer Poker? Steht dahinter der Versuch des Rassemblement National, sozusagen sich aus der rechtsextremen Ecke sozusagen herauszulösen und mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen in Frankreich, Marine Le Pen will ja dort Präsidentin werden, eher sich im konservativen Spektrum zu verorten? Wenn ja, warum ist sie nicht selber sozusagen rübergegangen oder hat sie nicht selber versucht rüberzugehen in eine andere Fraktion? Hat das damit zu tun, dass das Rassemblement bei Giorgia Meloni gesehen hat, dass diese sehr proeuropäische, staatsmännische, dieser Habitus, den sie da an den Tag gelegt hat, sich insofern ausgezahlt hat, als dass die Konservativen ein ganzes Stück weit auf sie jetzt zugegangen sind, gesagt haben, also die Brandmauer verläuft jenseits von Meloni, wie Jens Spahn das formuliert hat und auch Manfred Weber der EVP-Chef und der CSU-Abgeordnete sozusagen sehr, sehr stark auf Meloni zugegangen ist, dass man in Frankreich beim Rassemblement National sich gedacht hat, vielleicht ist das auch für uns eine Option, sozusagen näher an die Konservativen heranzurücken, wenn wir zeigen, dass wir eher so Richtung Mitte streben. Das mag sein, es kann aber auch ganz andere Gründe haben. Die zweite große Überraschung war für mich, dass die AfD wiederum Krah ausgeschlossen hat aus ihrer Fraktion. Das ist natürlich ein riesiges Chaos, stehen sie sehr blöd da. Und hat auch erheblichen Unmut innerhalb des rechtsextremen Lagers in Deutschland nach sich gezogen. Also Weidel und Chrupalla werden ja jetzt als Verräter beschimpft, die Krah in den Rücken gefallen seien. Krah gilt ja jetzt als der Kandidat der Bewegung, der jetzt gestärkt werden muss gegen das AfD-Establishment. Es ist von einer Melonisierung der Rede der AfD, also dass die Parteiführung es versucht, die Meloni zu machen und auf die Konservativen zuzugehen. Also das ist sehr chaotisch, aber so oder so haben sie natürlich eine beachtliche oder bedeutende Zahl an Abgeordneten insgesamt. Da kommt auch noch die Fidesz hinzu aus Ungarn, die lange Zeit bei der EVP war, das jetzt nicht mehr ist, fraktionslos war. Und wo auch die große Frage ist, treten die beispielsweise zur EKR-Fraktion, in die EKR-Fraktion ein? Aber da kommen eben auch viele der politischen Differenzen, die sehr ausgeprägt sind im rechtsextremen und populistischen Lager, dann zum Tragen. So einfach ist es nicht.
Gerrit.
Also ich wollte einmal was sagen zum, das mit Maximilian Krah, wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Das hat tatsächlich jetzt auch vor dem Bundesparteitag der AfD erhebliche Auswirkungen auf die Parteitektonik. Der Bundesvorstand hat eigentlich gehofft, dass er ein ruhiges Fahrwasser jetzt kommt und sich wieder wählen lassen kann. Aber durch diesen Rausschmiss von Krah ist da tatsächlich wieder viel Feuer drin. Das hat man gestern und vorgestern schon gemerkt, auch in Hintergrundgesprächen. Und das andere ist dieses Potenzial der AfD. Ja, 2018 standen die auch schon mal bei 18%, aber Anfang dieses Jahres waren sie ja teilweise bei Umfragen 20 und drüber. Also man muss schon konstatieren, dass dieses Potenzial aufwächst, beziehungsweise auch die Zahl derjenigen, die sagen, niemals AfD wählen zu wollen, dass die so ein bisschen zusammenschmilzt. Und wenn man sich dann bestimmte Landstriche anguckt, im Osten, aber auch im Westen, in Pforzheim zum Beispiel, ist die AfD stärkste Kraft geworden, aber auch in gewissen Kommunen in Niedersachsen verschiebt sich da einfach einiges. Und das ist schon ein katastrophales Ergebnis stellenweise, vor allen Dingen mit Blick auf die Kommunalwahl.
Lass uns dann einen Augenblick nochmal bei Europa bleiben. Wenn man sich das Gesamt anguckt, könnte man auch sagen, wenn man sozusagen nicht so, ja, alarmistisch ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ein bisschen vorsichtiger rangeht, dass eigentlich die Mitte steht? Also ich meine, man muss ja den Zuwachs der Konservativen nicht toll finden, aber also der EVP und politisch was anderes wollen können, aber trotzdem ist es doch so, oder? Wie seht ihr das?
Also ich würde sagen, dass gerade in Frankreich ja einiges ins Rutschen gekommen ist und dass da ja zu befürchten steht, dass Marine Le Pen sogar in die Regierung könnte. Also gestern hat sie Jordan Bardella, heißt er glaube ich,
Bardella,
französisch
ja,
ist jemand stark, aufgestellt als Spitzenkandidat für Premierminister und sie will selbst Präsidentin werden. Und ich glaube, wenn das gelingt, dann steht die Mitte keineswegs in Europa.
Christian?
Also der große neue Hebel wird dann der Rat sein. Das ist tatsächlich so, dass die Parteien der Mitte nach wie vor die Mehrheit im Parlament haben. Aber sozusagen die wirkliche tonangebende Kraft in der EU ist ja der Rat. Und je mehr rechtsextreme Regierungsbeteiligung oder gar RegierungschefInnen es gibt, desto stärker kommt da natürlich auch was in Bewegung. Und wenn man sich sozusagen die dann doch recht beachtliche Zahl von rechtsextremen populistischen Abgeordneten plus die wachsende Zahl an Regierungen mit rechtsextremer Beteiligung anguckt, dann ist das schon eine andere politische Situation.
Okay. Ja, vielleicht noch mal einmal Blick auf Frankreich. Ist ja wirklich ziemlich dramatisch, was sich da abspielt. Also bei der Europawahl hat die Partei von Macron massiv verloren. Der Rassemblement National von Marine Le Pen ist mit Abstand stärkste Kraft geworden. Und Macron hat dann am Abend noch verkündet, dass es Neuwahlen geben soll. Wo sich auch die Leute irgendwie streiten, ist es jetzt ein total kluger Schachzug oder ist es eine totale Panikaktion? Wie kann das ausgehen, wenn der Rassemblement National da vielleicht die Mehrheit erringt? Und was gestern ja auch noch ganz interessant war, also gestern ist Dienstag, wir zeichnen heute am Mittwoch Vormittag ganz früh auf, dass der Chef der konservativen Partei, also der Republikaner in Frankreich, sich für ein Bündnis mit Marine Le Pen ausgesprochen hat. Also da kann man ja wirklich sagen, das ist eine dramatische Verschiebung. Das ist sozusagen, da steht die Brandmauer wirklich nicht mehr. Wie schätzt ihr das ein? Wer will?
Ich fand auch, dass es die große Überraschung des Wahlabends war. Alle haben sich gefragt, was hat Macron da geritten. Ich habe niemanden gelesen, der geschrieben hätte, schlauer Move, das geht gut aus. Es ist ja nach wie vor so, dass seit der Durchsetzung dieser Rentenreform in Frankreich Macron noch schlechter dasteht, als es vorher der Fall war. Das hat ihm erheblichen Rückhalt gekostet. Und die Wette wäre sozusagen gewesen, ob es gelingt, bis zum nächsten Präsidentschaftswahltermin da wieder so viel Boden gut zu machen durch die anderen Parteien, dass Le Pen daraus nicht Kapital schlägt und sich zur Präsidentin wählen lassen kann. Jetzt hat sie möglicherweise die Chance auf einen erheblich größeren Anteil im Parlament und Regierungsbeteiligung. Das ist ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt. Also Macron steht in den Umfragen gar nicht gut da. Was ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass in sehr kurzer Zeit sich ein parteiübergreifendes Linksbündnis gebildet hat, aus eigentlich allen sozusagen politischen Kräften, links der Mitte in Frankreich. Da wird sich zeigen, was die gemeinsam ausrichten können. Aber die Umfragen sprechen natürlich ganz klar für das Rassemblement National im Moment.
Ja, sind düstere Aussichten. Und auch ein unterbelichteter Aspekt ist so ein bisschen, ich glaube, Putin hat die Europawahl ganz gut gefallen insgesamt. Und ich fand es auch bezeichnend gestern, natürlich verschiebt sich einiges auch mit Blick auf die Landtagswahlen und es braucht neue Konstellationen sozusagen, um mit diesem Kräfteverhältnis umzugehen und da auch aufs BSW zu setzen. Ich weiß nicht, ob das so ein sicheres Pferd ist. Merz hat schon gesagt, er will nicht mit den koalieren, aber gestern im Bundestag hat sich ja gezeigt, okay, zwei Fraktionen oder eine Fraktion bleiben der Rede von Zelensky fern, einem Staatsoberhaupt von dem völkerrechtswidrig angegriffenen Land. Ich glaube, Putin hat sich einen Krimsekt aufgemacht.
Okay. Vielleicht können wir noch einmal mit Blick auf Frankreich uns die Entwicklung so ein bisschen angucken. Also es gab ja vor, ich weiß auch nicht, das ist jetzt schon mehr als 10 Jahre her, glaube ich, dieses Buch von Eribon, Rückkehr nach Reims, der im Grunde ja dieses Fass aufgemacht hat. Die Linke hat im Grunde die Klasse eliminiert als Kategorie oder auch als positive Bezugsgröße und die Arbeiter und Arbeiterinnen damit den Rechten in die Hände getrieben. Ist da eigentlich was dran? Ich meine, wenn man sich das jetzt mit Deutschland vergleicht, ist es ja schon so, dass inzwischen es auch so ist, dass anscheinend bei der Europawahl der Anteil der Arbeiter und Arbeiterinnen, die die AfD gewonnen haben, total stark angewachsen ist und dass die SPD, was die Kompetenzen angeht, in der Sozialpolitik total an Kompetenz verloren hat. Also dass die Kompetenz, die Leuten denen zuschreiben. Wie seht ihr das? Ist das ein wichtiger Faktor?
Also ich kann nur sagen, es ist überraschend, wie leicht andockbar eigentlich die AfD, ich habe mir die Wahlwerbung auf TikTok jetzt auch nochmal angeguckt, an soziale Themen ist. Also da wird Inflation angesprochen, die Angst vor dem Einbruch des Sozialstaats wird natürlich auf die Migration geschrieben, dass die Energiekosten zu hoch sind. Das sind alles Themen, die komplett anschlussfähig sind an alte soziale Themen.
Ja, und die AfD versucht das natürlich auch bewusst. Was halt paradox ist, dass sie damit erfolgreich ist, weil das AfD-Wahlprogramm läuft darauf hinaus, dass diejenigen profitieren, die schon viel haben und diejenigen, die wenig haben, davon nicht profitieren. Aber sie spielen natürlich bewusst mit diesen Abstiegsängsten und das tun sie offenkundig erfolgreich. Und da braucht es vor allen Dingen Gegenrezepte, ich würde sagen politische Gegenrezepte, weil die SPD steht jetzt auch nicht für eine Mietenpolitik, die wirklich hilft, und zwar nirgendwo. In Berlin werden alle progressiven Projekte sozusagen blockiert, zum Beispiel. Der Mietendeckel funktioniert nicht. Junge Leute müssen gucken, ob sie überhaupt noch eine Wohnung bekommen. Das haben ja alles politische Parteien zu verantworten, die es jahrelang nicht im Griff bekommen haben. Und das ist einfach ein massives Problem und sozialer Sprengstoff. Und da kann die AfD natürlich draufsatteln, aber also man muss halt auch den Punkt machen, dass sie keine Lösung dafür hat. Es ist halt leicht, wütend zu sein. Christian?
Also es gibt eigentlich immer nach diesen Wahlsonntagen so die große Sehnsucht nach einer linken, überzeugenden, plausiblen, kohärenten Antwort. Und die Sache mit der Sozialpolitik ist dann immer sehr beliebt. Denn kommt das natürlich immer und das liegt auch irgendwie nahe. Und die Zahlen zeigen ja auch, was du zitiert hast mit der Struktur der AfD-WählerInnen. Aber das alleine erklärt es, finde ich, nicht. Also die Linke zum Beispiel hat plakatiert Mieten runter, Löhne rauf und hat dafür 2,5% gekriegt. Also ich glaube, es stimmt mit Sicherheit, dass die Abstiegsangst, die Teuerung, die Mietenproblematik, dass das eine Rolle spielt, aber es alleine erklärt nicht, warum die Leute alle das Kreuz bei der AfD machen. Also da müssen noch andere Dinge hinzukommen und ich glaube, dass deren Strategie, sozusagen alle etablierten Parteien und die Medien und die Institutionen so fundamental zu attackieren, zu delegitimieren, besonders in sozialen Medien, richtig gut funktioniert und es einfach eine wachsende Zahl an Leuten gibt, die ihre Infos da herholen. Wenn man da von morgens bis abends erzählt bekommt, die zerstören unsere Identität, unseren Wohlstand, unsere Kultur, bald gibt es den Währungscrash, Staatsbankrott, das sind ja die ganzen Talking Points, die man da kriegt. Das kommt über diese Social-Media-Vermittlung, in der die AfD einfach gut ist und auch andere rechtsextreme Akteure einfach sehr gut sind, kommt das bei Leuten in einer Weise an, gegen die andere mit sozusagen sehr, würde ich sagen, integren politischen Programmen gar nichts mehr ausrichten können. Und sozusagen alleine die Sozialpolitik, also wenn man sagen würde, wenn die SPD jetzt eine bessere Sozialpolitik macht, dann wählen die Leute sie wieder. Ich fürchte, die Zeit ist vorbei.
Ja, aber ich würde sagen, genau, es sind aber verschiedene Faktoren. Und ich glaube, gerade in dieser Situation ist genau das dazugekommen. Also wir sehen ja die steigenden Umfragewerte der AfD, gerade durch den ökonomischen Druck. Also im Grunde seit dem Heizungsgesetz und der Energiekrise, Teuerung der Preise, ist die AfD auf dem hohen Höhenflug. Vorher lagen sie brach, mehr oder weniger, beziehungsweise waren halt...
Ja, auf ziemlich hohem Niveau.
Ja, viele haben gesagt, ja, auf hohem Niveau ausmobilisiert, halt in dem Spektrum, was wirklich auch dann autoritär ist und das auch immer AfD wählen wird, vermutlich.
Also ich finde aber, man kann es nicht allein sagen, ja, die AfD dockt an Soziale an und das reicht nicht aus, das stimmt natürlich. Aber mich überrascht immer, an wie viel unterschiedliche Interessenlagen die AfD-Programme doch andocken. Also ich bin ja der Meinung, dass man mit AfD-Wählern reden sollte. Und was ich jetzt weiß von AfD-Wählern in meinem weiteren Bekanntenkreis, da gibt es Leute, die kommen noch aus der Corona-Zeit, der Corona-Impfskeptiker, sind ein bisschen esoterisch angehaucht. Dann gibt es welche mit einer Islamphobie und einem Hass auf arabische Männer aus den verschiedensten Gründen. Dann Leute, die sich abgehängt fühlen in ländlichen Gebieten und unheimlich Angst haben um ihre individuelle Mobilität, wenn die Energiekosten steigen und das mit den Autos schwieriger wird. Also das heißt, die saugen so richtig an völlig ausdifferenzierte Interessenslagen. Und ich glaube, wir können mit diesen alten Schablonen, so Sozialpolitik, SPD und greift das jetzt, das erfasst es nicht mehr, diese Vielfältigkeit, mit der die reingreifen in verschiedene Interessensgruppen der Bevölkerung, die sehr groß sind.
Ja, natürlich muss man mit den Wählerinnen, die zu kippen drohen, sprechen, das würde ich auch sagen. Und natürlich muss man aber auch klar sagen, dass die AfD keine Lösung für diese Probleme anbietet. Das, was die AfD macht auf kommunaler Ebene, ist Fundamentalopposition. Die schreien Leute an, die sich im Kreistag für eine lösungsorientierte Politik angucken. Die ziehen auch mit Demonstrationen vor Privathäusern von Landräten. Die vertreten faschistische Positionen und wenden faschistische Methoden an. Es ist, und ich finde, das ist auch ein Aspekt, den man nicht unterbelichten darf. Also ich will sagen, auch so Leute wie zum Beispiel dieser total umtriebige Landrat in Mittelsachsen, Dirk Neubauer heißt er, der ist aus der SPD frustriert ausgetreten irgendwann.
Aber der ist parteilos, ne?
Genau, der ist jetzt parteilos und ist Landrat in Mittelsachsen. Der hat, der organisiert so Formate, wo er, also der stürzt sich in jeden Infight, geht zum Anti-Windkraft-Stammtisch und diskutiert die so lange mit den Leuten, wie sie diskutieren wollen. In Mittelsachsen ist die AfD jetzt trotzdem natürlich super stark geworden und hat da im Kreistag die stärkste Fraktion. Der hat eingeladen vor ein paar Wochen zu so einem konstruktiven Dialog über erneuerbare Energien, warum wir das brauchen, warum das sinnvoll ist, weil die Investitionen, die gemacht werden sollen und die Firmen, die sich ansiedeln sollen, brauchen erneuerbare Energie. Und es sind 40 Leute gekommen oder so mehreren Wochenenden. Es ist halt auch keine Dialogbereitschaft da in manchen Gegenden. Das ist natürlich schon ein bisschen frustrierend und da muss man halt auch mal klar aussprechen, wofür die AfD steht und auch, was es bedeutet, wenn sich solche Wahlergebnisse dann auf einer Landtagsebene wiederholen. Und da geht es nicht kleine Politikfragen, sondern halt ums große Ganze. Höcke hat gesagt, was er machen will, wenn er an die Macht kommt. Er greift die Pressefreiheit an. Er wird, wenn er auf eine Blockademehrheit kommt, er wird sich ans Verfassungs- oder will versuchen, den Verfassungsgerichtshof zu besetzen. Da geht es um vieles.
Aber Gerrit, ich finde trotzdem diese Haltung, erstens geht es nicht nur um AfD, Leute, die kippen in Richtung AfD, sondern das richtige AfD-Wähler, über die ich gesprochen habe. Und diese Haltung, so schämt euch, ihr habt die AfD gewählt. Ich glaube, dass die Spaltung so in dieser Haltung eher befördert. Und das, finde ich, muss man schon auch überdenken, auch aus einer linken Position. Dieses Gefühl, man muss da jetzt eine Teufelsaustreibung vornehmen und sozusagen den Leuten die AfD irgendwie austreiben. Diese moralische Haltung, finde ich, da muss man überlegen, ob es da nicht andere Möglichkeiten gibt, aber ob man das nicht modifizieren sollte.
Ja, aber man sollte schon bei der Realität bleiben. Also das ist auch, ich finde, das Ergebnis ist auch so ein Stück weit, es ist eine Verdrängungsgesellschaft. Wir leben in Zeiten des Klimawandels. Es gibt Flucht und Vertreibung. Wir müssen mit bestimmten Problemen umgehen und die AfD negiert alle diese Probleme. Und natürlich musst du, mit solchen Leuten diskutieren und mit AfD-Wählern diskutieren. Das ist auch was anderes als, ich bin dagegen, AfD-Politiker in Talkshows einzuladen. Ich bin nicht dagegen, mit AfD-Wählern zu diskutieren. Das sollte man natürlich tun, in gewissem Umfang. Aber ich würde sagen, dass es diese Strategie auch so nie richtig gab. Was gab es denn 2013, als Pegida kam? Da sind alle Kamerateams da hingegangen und haben mit den Leuten geredet. Wir hören den AfD-Wählern seit 2013 zu. Wir reden mit denen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es sonderlich viel genutzt hat. Ich glaube, man müsste im Gegenteil genau diejenigen stärken und mit denen auch sprechen und sie unterstützen, die sozusagen in solchen Regionen, wo die AfD schon so stark ist, die da noch dagegen stehen und sozusagen für demokratische Lösungen kämpfen. Und aber natürlich muss man mit denjenigen auch diskutieren.
Ja, ich finde das völlig richtig, das stimmt auf jeden Fall. Aber man darf nicht vergessen, dass es zunehmend schwieriger wird, je länger die Leute sich in diesen Filterblasen und in diesen Verhetzungszusammenhängen bewegen. Wenn man denen kommt, wenn die sich erstmal eine Weile dort sozusagen sozialisiert oder neu sozialisiert haben und sagt, die AfD ist gar nicht für euch, die macht Politik, von der habt ihr gar nichts, das glauben die einem sowieso nicht mehr. Es gibt dann einen Punkt, ab dem man irgendwann sozusagen ein fundamentales Misstrauen in etablierte Parteien, in etablierte Medien hegt und denen einfach gar nichts mehr abnimmt. Das ist, glaube ich, ein Effekt, der durch diese neue Art der Informationsvermittlung kommt, und darauf muss man eine Antwort finden. Also das spricht überhaupt nichts gegen all das, was du gesagt hast, Gerrit, aber ich glaube, da muss schon noch die Ebene dazukommen, dass man auch da, wo die Leute, ich würde es schon ein Kippen nennen, sozusagen sich auch radikalisieren und dieses fundamentale Misstrauen, dass die AfD, das Kompaktmagazin, Auf1, NIOS, dass die alle aktiv schüren, um die Institutionen zu delegitimieren, um die Demokratie zu delegitimieren, dem da auch entgegenzutreten und das zurückzudrängen und einzudämmen. Wenn man das nicht tut, gibt es immer mehr Leute, wenn man an die herantritt und sagt, schaut mal, was ihr euch von der AfD versprecht, das kriegt ihr gar nicht, das juckt die dann nicht mehr. Die glauben einem das nicht mehr. Und deswegen, also man sollte sozusagen das eine tun und das andere nicht lassen. Also diese mühevolle Arbeit in der Fläche, die ja auch für Leute mit oft hohen persönlichen Risiken verbunden ist, die ist auf jeden Fall super wichtig und ohne die wird es nicht gehen. Aber wenn man diesen Bereich der sozialen Medien weiterhin so sich selbst überlässt, dann wird der Erfolg begrenzt sein.
Ich fand das interessant. Ich habe von Matthias Quent, dem Soziologen aus Magdeburg, der sich ja auch viel mit der AfD und überhaupt mit rechten Tendenzen irgendwie beschäftigt hat, der hat quasi jetzt auch nach der, ich glaube, es war schon nach der Europawahl, irgendwo geschrieben, dass wenn es quasi so eine Normalisierung von, also wenn das rechte Denken oder rechtsextreme Denken das Normale ist, dass dann natürlich alles, was eigentlich aus unserer Sicht an legitimer Kritik kommt, als Dämonisierung verstanden wird und so eine Dissonanz auslöst, die dann am Ende eher dazu führt, dass quasi das Misstrauen in andere Politik und andere Medien und so weiter steigt. Das ist echt finde ich wirklich eine schwierige Gemengelage. Aber ihr hattet euch hier beide auch nochmal.
Ja, ich wollte gemeldet. Nur nachfragen, was das konkret heißen soll, bei den sozialen Medien einzugreifen. Also TikTok verbieten oder, also klar, muss man dagegen halten. Ich weiß bloß noch nicht genau, wie es funktionieren soll. Also als Frage an dich, Christian.
Also das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, aber ich glaube, dass es im Wesentlichen zwei Elemente sind. Das eine ist, dass die anderen da reingehen müssen, was sie nicht getan haben. Also ich habe die jüngsten Zeit jetzt nicht mehr gesehen, aber vor einiger Zeit war es so, dass die AfD auf einigen Plattformen so viel Follower hatte, wie alle anderen Parteien zusammen oder deren Bundestagsfraktion. Das ist ein Zustand, das kann ja nicht sein. So, und das hat natürlich Folgen, gerade bei den Jüngeren. Also zum Beispiel sowas wie diese Reclaim-TikTok-Kampagne ist da vielleicht ein kleiner Schritt, aber eben auch ein Weg. Also das eine ist, selber reinzugehen, und das andere ist, glaube ich, schon auch, dass man sich politisch die Frage stellen muss, will man das alles so laufen lassen? Will man zulassen, dass auf Telegram im wirklich großen Stil massenhaft systemzersetzende, demokratiezersetzende Propaganda einfach so völlig ungefiltert verbreitet werden darf? Oder sollte man sich da Dinge überlegen, einzuschreien? Das ist natürlich schwierig, weil der Vorwurf immer sofort da ist, Meinungsfreiheit wird eingeschränkt, freie Rede wird eingeschränkt, so ist er der freie Westen, so, wenn sie nicht mehr in den Kram passt, dann werden sie auch autoritär. Das ist sehr, sehr heikel und diffizil, aber es führt, glaube ich, keinen Weg dran vorbei, sich da Lösungen auszudenken. Es gibt Ansätze auf europäischer Ebene, auch auf Ebene des Medienstaatsvertrags. Ich fürchte, dass man die weiterentwickeln muss, weil solange das so ist, dass diese Telegram-Kanäle beispielsweise, die 10 größten in Deutschland, haben fast alle Reichweiten, die jeder für sich größer sind, wie die großen Tageszeitungen in Deutschland Druckauflage haben, die überregionalen. Und da ist wirklich hart demokratiezersetzendes Zeug verbreitet und behauptet und gesagt. Und wenn eine so große Zahl der Leute sich nur noch darüber informiert, dann ist das ein riesen Problem. Da muss man auch eine politische Antwort drauf finden, die irgendwie mit diesem Problem, dass es sozusagen an die Grenzen der freien Rede sozusagen rangeht, einen Umgang findet.
Na, ich wollte noch sagen, also diese, ich sage jetzt mal in Anführung, Verteufelung der AfD gibt es ja schon seit einigen Jahren, Gerrit, und die hat ja offenbar nichts gebracht, ne? Weil du ja vorhin gesagt hast, es wurde mit Pegida-Leuten geredet. Man kann sich sicher auch anschauen, es gehen ja auch Leute wieder von der AfD weg. Es gibt ja Leute, die AfD gewählt haben und es dann nicht mehr machen. Könnte man überlegen, welche Mechanismen sind es, warum das passiert. Und ich finde, die Gefahr, wenn man weiter in Richtung Verbot geht, ist natürlich Verbote oder Einschränkungen in sozialen Medien, ist natürlich doch genau dieser Widerspruch, dass dann eben dieses sich angegriffen fühlen, also man schließt sich zusammen gegen das Establishment, was die AfD zerstören will, dass das dann gestärkt wird dadurch.
Ja, aber ich würde sagen, es ist halt, da bleibt das Toleranzparadoxon. Man kann nicht tolerant gegenüber den Intoleranten sein, sonst ist die Toleranz irgendwann sonst vorbei mit Toleranz. Und ich würde auch diesen Gedanken von Social Media, dass es da Regulierung braucht, würde ich absolut teilen. Es kann nicht sein, dass es einfach rechtsfreie Räume im Internet gibt, weil da wird wirklich viel rechtsextremes Zeug, auch illegales Zeug geteilt und ungefiltert weiterverbreitet. Und ich würde es tatsächlich auch auf die AfD übertragen wollen. Das heißt, nicht Verbotsverfahren direkt, aber vielleicht muss man wirklich mal überlegen, ob eine rechtsextreme Partei, wenn denn eine Hochstufung kommen sollte, wirklich eine Parteienfinanzierung bekommen muss. Warum muss der Staat denn eigentlich seine eigenen Feinde finanzieren? Und da geht es ja nicht um die AfD-Wählerschaft sozusagen. Ne? Und ich weiß auch nicht, wo wir wären heute, wenn wir von Anfang an gesagt hätten, okay, wir akzeptieren die AfD jetzt radikal. Also wenn wir sie nicht verteufelt hätten und die rechtsextremen Tendenzen, die es von Anfang an gab, klar benannt hätten. Also das kann ja nicht die Lösung sein. Also
ich würde auch tatsächlich in Frage stellen, muss ich sagen, ob es diese Verteufelung wirklich so klar gab. Weil es gab immer in Talkshows AfD-Politikerinnen und Politiker. Es gab immer diese Position irgendwie, wir müssen die Sorgen dieser Leute ernst nehmen. Also ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass das so ein bisschen aufgebauscht ist, was da jetzt immer angeblich abgeräumt werden muss. Aber was ich ganz interessant fand, sind eigentlich zwei Sachen. Einmal, was du gesagt hast, Barbara, was ich vielleicht auch eher auf so eine persönliche Ebene bezieht, dass man die Leute mit den, wenn, wie ich dich jetzt verstanden habe, dass man mit den Leuten ins Gespräch gehen muss, dass man quasi auf allen Ebenen auch in die, zwar auf Augenhöhe, aber in so eine Auseinandersetzung gehen muss. Das fand ich interessant. Und die andere Frage noch, welche Rolle spielt eigentlich Corona? Also diese Zeit, diese extremen Einschnitte, die es damals gab, die wir zum Teil auch gut geheißen haben, die vielleicht dann doch ein bisschen weit gingen, irgendwie diese Bewegungen, die sich da aufgebaut haben, dass sich da plötzlich Dinge und Gruppen aufs Wildeste vermischt haben. Was glaubt ihr? Also für diesen jetzt weiteren Zuwachs bei den Rechtsradikalen und Rechtsextremen, wie wichtig ist da Corona?
Ich glaube, da ist schon auch gab es ein paar Geländegewinne. Es gab eine höhere Akzeptanz und Bereitschaft, an so verschwörungsideologische Muster und Erzählungen zu glauben. Und die sind für heute oder bis heute sehr wichtig innerhalb der AfD-Bubble. Das wird auch weiter betrieben. Sie fordern weiter Untersuchungsausschüsse, auch wenn dann die ungeschwärzten RKI-Protokolle gar nicht so viel Sprengstoff haben, wie viele vermuten immer. Aber ich glaube schon, dass es ein wichtiges Scharnier war. Und so eine, dass da so eine Art Mischszene entstanden ist.
Ich glaube, es gibt eben auch Glaubenssysteme in bestimmten Gruppen, von denen die anderen wenig wissen. Also zum Beispiel esoterisches Glaubensgut ist komplett verbreitet und zwar auch in der Mitte der Gesellschaft. Und da kann man andocken. Braucht man sich nur mal die Bestsellerliste bestimmte Bücher anzuschauen. Und Corona war da ja auch was da eben so ein Grund war. Das denke ich auch, ne, dass das eine Rolle spielte.
Christian?
Also ich würde das so sehen wie Gary, das war auf jeden Fall ein starker Katalysator für diese ganzen Behauptungen, die von den Rechtsextremen vorher auch immer schon aufgestellt worden sind. Die lügen euch an, die stecken alle unter einer Decke, die sagen euch nicht die Wahrheit, die dienen anderen Interessen, die sind gesteuert, die sind gekauft, die sind korrupt, auf die kann man sich nicht verlassen. Ihr müsst euch woanders informieren, sozusagen die echte Wahrheit, die geht woanders, wir brauchen andere Volksvertreter, wir müssen die entmachten, zum Teufel jagen, bestrafen und so. Und das war vorher bei der Migrationspolitik, klang dir ähnlich, aber in Corona hat das nochmal ganz andere Milieus erreicht und verfestigt und auch die Bereitschaft, sich sozusagen abzuwenden von öffentlich-rechtlichen Medien zum Beispiel oder solchen Dingen, die ist gestiegen, das ist ausgenutzt worden und ich glaube auch, dass das auf jeden Fall nachhalt und nachwirkt.
Jetzt müssen wir vielleicht doch noch mal über die Kommunalwahl reden oder einmal noch mal kurz zur Europawahl. Wenn man sich diese deutsche Landkarte anguckt, dann sieht man ja, wenn man die Parteien anguckt, die sozusagen auf Platz 1 waren, kann man die Silhouetten von der alten Bundesrepublik und der alten DDR echt total klar erkennen. Also wir haben auf der DDR-Seite ist es blau und auf der, also natürlich nicht überall, aber fast überall und auf der Westseite ist es fast überall schwarz. Also da hat die Union gewonnen. Es gibt kleine Sprengsel und es wird komplizierter, wenn man sich die Zweitplatzierten anguckt, dann ist es nicht mehr so klar. Aber trotzdem, was bedeutet das eigentlich?
Ja, das bedeutet mit Blick auf die Landtagswahlen vor allen Dingen, dass da einiges im Argen ist und viel getan werden muss. Also ich glaube, man ist jetzt ganz gut beraten, im demokratischen Lager auszuloten, wie es nach einer, wenn sich dieses Ergebnis wiederholen sollte, wobei man darauf hoffen kann, dass es vielleicht ein bisschen schwächer ausfällt für die Rechten, weil man einen eher inhaltszentrierten Wahlkampf vielleicht führen wird, weil Europawahl ja traditionell auch eher so eine Wahl ist, die ein bisschen weiter weg ist. Aber gerade bei den Kommunalwahlen geht es halt eigentlich um Themen, die vor der Haustür sich abspielen und dass da die Leute dann wirklich AfD-Politiker wählen, die teilweise rechtsextrem sind, die auch teilweise in der Vergangenheit haben in Neonazi-Spektrum oder ein Drittel der Personen für den Neonazi Tommy Frank in Hildburghausen stimmt einen schon nachdenklich.
In
Thüringen, ja, genau. Und ich würde sagen, es braucht im Grunde einen fairen Wahlkampf und es muss aufhören, dass die AfD bestimmt, welche Themen eigentlich die Inhalte dieses Wahlkampfs bestimmen. Es muss um klare Zukunftsthemen gehen und es braucht demokratische Alternativen innerhalb der aus meiner Sicht wählbaren Parteien. Ebenso muss ausgelotet werden, wie man eigentlich eine Mehrheit an der AfD vorbei hinbekommt. Und dazu zählt auch zu prüfen, wie es mit dem BSW in Thüringen eigentlich aussieht. Und da habe ich seit gestern so ein schwieriges Gefühl in der Magengrube seit dieser Nummer im Bundestag.
Ja, lass uns da nochmal später drauf kommen.
Ich wollte noch was sagen, also diese Karte, Blau ist im Osten und Schwarz, das ist natürlich auch die Gefahr dann wieder, dass da westliche Arroganz wieder befördert wird und man wieder sagt, na, die doofen Ossis wählen alle die AfD. Und ich habe mir jetzt erzählen lassen, dass die AfD-Stimmen in NRW auch in der absoluten Zahl so viel sind wie in Mecklenburg-Vorpommern und noch was zusammen. Ja. Also da muss man auch gucken, dass man sich nicht täuschen lässt, weil das ist ja genau das, dass eben Spaltungen dann vertieft werden durch solche
Ja, das ist, da gebe ich dir absolut recht, das ist eine total große Gefahr. Ich meine, in NRW liegt es natürlich daran, dass es so wahnsinnig viele Einwohnerinnen und Einwohner hat. Deshalb kann man das natürlich mit MacPom und mit Thüringen nicht vergleichen. Aber grundsätzlich stimmt das absolut und es ist auch eine total große Gefahr, weil das ganze Problem immer weiter fortschreibt. Das sehe ich schon auch. Christian.
Aber es gibt da natürlich schon eine Ost-Besonderheit. Also wenn man sich die Entwicklung über die letzten 4-5 Jahre anguckt, im Osten hatten die bis vor einem Jahr, waren die auch so im Schnitt um die 20-25%. Und dann ging es auf einmal hoch. Es gab irgendwann im Laufe der Mitte des Jahres 2023 die Phase, in der die dann deutlich über 30% gekommen sind. Und das hat natürlich mit dem Ukraine-Krieg zu tun und dem anderen Blick auf Russland, den es da nach wie vor gibt. Das ist schon auch ein Ostphänomen, dass man da viel eher bereit ist, diese sagen die Ampelpolitik gegenüber der Ukraine nicht mitzutragen. Die AfD hat das ganz gezielt geschürt, sagen diese Rhetorik, die treiben uns in den Dritten Weltkrieg, unser Geld, unsere Waffen, wozu denn? Mit Russland sind wir doch immer gut ausgekommen, wir wollen Frieden mit Putin und so. Was Wagenknecht ja auch sagt, das hat im Osten in einer ganz anderen Weise verfangen als im Westen. Und die Zeit, in der die AfD in diese Sphären hochgegangen ist mit ihren Zustimmungswerten, wo sie jetzt noch ist, nämlich deutlich über 30%, die fällt genau in die Zeit nach dem Ukraine-Krieg, wo es der AfD eben gelungen ist, dieses Russland-Ukraine-Thema zusätzlich noch auszuschlachten. Und das hat im Westen so nicht funktioniert, wo ja immer noch diese, wir sagen, eher transatlantische Haltung gibt.
Das würde ich sagen, ist auch ein Faktor. Wobei man auch sagen muss, Michael Kretschmer und Manuela Schwesig haben ja auch ein spezielles Russland-Verhältnis. Also es ist nicht nur die AfD da, die da andere Töne anschlägt. Aber klar, das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt für viele AfD-Wähler im Osten. Aber nichtsdestotrotz vollzieht sich halt im Osten dann auch die Normalisierung der AfD, die ausstrahlt aus dem Westen. Also es ist kein Ostproblem. Und das hat sich auch, finde ich, jetzt insbesondere bei den Kommunalwahlen ja sehr deutlich gezeigt, wenn man sich Pforzheim anguckt. Das ist eine Stadt im Westen, auch in Niedersachsen gibt es einige Gemeinden oder bestimmte Stadtteile auch in NRW. Ich glaube auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat die AfD Rekordergebnisse 14,7 jeweils. Das ist schon, es gleicht sich an auf lange Sicht. Und man muss auch ganz klar sagen, dass die Rechtsextremen den Osten immer als Experimentierfeld betrachtet haben, um Strategien zu testen und diese dann später halt auch im Westen anwenden, möglicherweise noch ein bisschen perfektionierter.
Ich meine, Pforzheim ist echt interessant. Das ist ja schon in, da gibt es eine relativ große evangelikale Community und die haben schon traditionell eine sehr lange jetzt jenseits von der Konservativen, also rechte Wählerschaft. Das ist schon interessant. Das hält sich, das zieht sich irgendwie durch, es war schon vor der AfD so. Also das ist wirklich interessant und das stimmt natürlich, was du sagst.
Aber das zeigt ja auch, wie die AfD andocken kann. Also an religiöse Gruppen zum Beispiel. Ne?
Ja, das ist ja sowieso traditionell eine der Strömungen innerhalb der AfD, die eine Rolle spielt. Vielleicht heute nicht mehr ganz so stark, aber die bekannteste Vertreterin ist ja Beatrice von Storch, also die ganz klar aus dieser christlich-fundamentalen Ecke kommt. Nochmal auf die Kommunalwahlen bezogen. Ich finde es ganz interessant, weil die CDU jetzt ja sehr vor sich herträgt, der natürlich auch diese Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, die es im September gibt, echt so ein bisschen bevorstehen, muss man sagen, weil sie Angst haben, die AfD ist stärkste Kraft und was das alles bedeutet. Aber die tragen jetzt sehr vor sich her. In Thüringen gab es ja jetzt diese Stichwahlen, was jetzt nicht die Stadt- und Gemeinderäte angeht, sondern was Oberbürgermeister und Landräte anging. Und da war die AfD in zahlreichen Stichwahlen, hat am Ende aber keine dieser Stichwahlen gewonnen. Das betont die CDU jetzt sehr, weil das natürlich in ihrem Interesse ist. Aber wie deutet ihr das? Heißt es, wenn es letztendlich darum geht, die AfD wirklich in Verantwortung zu wählen, also in die Exekutive, dass dann doch noch es so eine Hemmung gibt? Oder ich meine, es gibt natürlich diese Gegenbeispiele, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, aber irgendwie ist es ja schon interessant.
Ja, es ist wichtig, dass es dass das noch nicht kippt, dass wir an dem Punkt noch nicht sind und da muss auch alles dafür getan werden, dass es so bleibt. Aber trotzdem darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch die AfD einfach Zeit hat. Also die freuen sich ja auch, wenn sie mit 48% unterliegen. Das ist jetzt keine krasse Niederlage und es ist eine sehr kleine, es sind sehr wenig Leute ja auch in so Kommunen, die dann den Unterschied machen können. Also kein Grund zur Entwarnung, keineswegs. Gerade mit Blick auf die Kommunalwahlen. Also es ist auch schwer, das zu überblicken. Es gibt so viele Landkreise und auch Gemeinderäte, Stadträte, wo die AfD jetzt unglaublich stark ist und wo einfach Leute drin sitzen, die kein Interesse an funktionierender Politik haben. Die wollen eigentlich, oder es ist auch ein bekanntes Motiv in der AfD. Also ich, die freuen sich auch über so teilweise insgeheim über so Sachen wie diesen islamistischen, mutmaßlich islamistischen Anschlag in Mannheim. Die ziehen daraus Kapital, die stellen sich danach auf eine Demo und skandieren laut AfD, was in keinster Weise angemessen ist, nachdem ein Mensch da gestorben ist. Das ist natürlich verheerend, vor allen Dingen auf kommunaler Ebene und auf Ebene der Kreistage, da ist einiges gekippt.
Christian?
Ich finde, dass diese Stichwahlen nur bedingt taugen. Also alle freuen sich natürlich zu Recht immer sehr, wenn sie da verlieren, aber das heißt ja nur, dass sie es nicht geschafft haben, über 50% zu kriegen. Also 48%, dann hat man das schon verloren. Und mit Blick auf die Landtagswahlen heißt das nicht so viel. Also viele Stimmen werden nicht über die 5 sozusagen rausfallen, weil es nicht über die 5%-Hürde gereicht hat. Dann hat man dieses Bündnis Sarah Wagenknecht, mit dem die CDU wahrscheinlich nicht koalieren wird, das wird haarig, also und arithmetisch sehr, sehr schwierig. Diese Stichwahlen sind ja vergleichsweise dann sozusagen leicht, das tun sich alle zusammen und müssen nur 51% kriegen. Und bei den Landtagswahlen, ich sehe das also sehr, sehr schwierig. Also viele haben sich gefreut, als Wagenknecht kam, weil sie dann gesagt haben, ja, die nimmt der AfD Stimmen ab. Möglicherweise ist das passiert, das weiß man ja gar nicht so genau, aber die Unregierbarkeit, die dann dadurch entsteht und der Druck womöglich auf Rechte, auf den rechten Flügel der CDU zu sagen, ja, sollen wir jetzt gar nicht regieren? Wir wollen ja nicht, aber soll es jetzt gar keine Regierung geben? Ja, dann müssen wir wohl mit der CDU, mit der AfD. Der steigt natürlich. Das ist natürlich für also Teile der sachsen-anhaltinischen CDU, die da schon lange in die Richtung sich äußern oder auch in Sachsen und Thüringen, da würde ich mich nicht darauf verlassen, dass das mittelfristig hält, wenn es arithmetisch gar nicht anders geht und sie sonst mit Wagenknecht zusammengehen müssten.
Es gibt ja diese Wählerwanderungsumfrage, die sich auf Nachwahlbefragungen rückziehen. Da ist es ja tatsächlich so, das habe ich nämlich extra nochmal nachgeguckt, weil es ja war ja tatsächlich so, dass viele gesagt haben, wenn das BSW kommt, das könnte der AfD schaden. Letztendlich hat's der AfD aber gar nicht so stark geschadet. Also ich glaube, das sind jetzt Zahlen von die aus der AED kommen. Da war es das tatsächlich. Die meisten Wähler gezogen worden sind von der SPD, dann von Linken, dann von der Union, dann von der FDP und erst dann von der AfD. Und da geht es angeblich nur in Anführungsstrichen um 160.000 Leute. Also diese Strategie, die scheint überhaupt nicht zu funktionieren. Das finde ich echt ganz interessant. Ich würde so ein bisschen widersprechen, was die Zusammenarbeit mit dem BSW angeht und der CDU. Ich glaube, dass das im Osten echt anders gesehen wird und dass diese Äußerung, die Friedrich Merz, der Parteichef, jetzt vor 2 Tagen abends im Fernsehen gemacht hat, irgendwie, die würden das ausschließen. Das sehen die nicht so, weil die auch wissen, dass ihnen die weil sie rechnen können und weil sie sonst ein massives Problem haben. Und es gibt halt diese Unvereinbarkeitsbeschlüsse oder Nicht-Zusammenarbeitsbeschlüsse von der CDU auf Bundesebene mit der AfD und mit den Linken. Und das schränkt das schon so ein, dass die kalkulieren mit dem BSW. Das würde ich schon ganz klar sagen. Aber was da sich gestern im Bundestag abgespielt hat, was Garrett schon gesagt hat, also dass die rausgegangen sind oder nicht erschienen sind, als Zelensky da gesprochen hat, das macht die Sache natürlich echt nicht einfacher. Also das ist irgendwie so eine derbe Kiste. Das, ich meine, ihnen wird es vielleicht nützen, ja, aber für diese ganze Konstruktion ist es wirklich schwierig.
Zur BSW nochmal, also genau, ich würde auch sagen, das, absolut hat sich dieses Wunschdenken pulverisiert, dass das BSW der AfD Stimmen wegnimmt. Aber ich glaube, für die Ostwahlen ist es vielleicht nochmal ein anderes Blick, oder gibt es da auch nochmal eine andere Perspektive. Dort könnte das, glaube ich, schon noch eine größere Rolle spielen, dass die BSW da eine Konkurrenz zur AfD ist, aber das wird sich letztlich am Ende zeigen. Aber ich hätte auch eben keine Hoffnung darauf, dass das BSW nicht am Ende doch vielleicht auch mit der AfD zusammengehen könnte. Die sich ja gegen so Sachen wie Brandmauer jetzt, also das klingt, ich bin da sehr, also bin da nicht so optimistisch. Aber klar, ich würde auch sagen, dass die CDU auf jeden Fall ausloten müsste, ob sie und dass sie mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht zusammengeht. Also es wäre schon eine Menge wert.
Also eigentlich nach meiner Kenntnis, ich meine, ich bin ja die, die hier über die CDU berichtet, war das schon so, dass eigentlich die Ostverbände die Idee hatten, sie halten den Ball flach bis nach der Wahl, weil sie natürlich auch Angst haben, wenn sie das anspielen, dass sie dadurch Wähler verlieren. Also so, das spielt schon auch eine Rolle. Und es war irgendwie, also ich verstehe überhaupt nicht, warum Friedrich Merz das gemacht hat. Also er war tatsächlich, man dachte ja jetzt in der letzten Zeit so, er hat sich so ein bisschen gefangen und lässt die Ausfälle sind wirklich weniger geworden. Aber da dachte ich, das war jetzt ein echter Fehltritt. Also die werden sich auch in diesen drei Bundesländern, die CDU-Vorsitzenden, die haben sich ja gestern dann auch so ich glaube, ja, Kretschmer weiß ich jetzt gar nicht, aber Mario Vogt und Jan Redmann, also Mario Vogt aus Thüringen und Jan Redmann aus Brandenburg, haben sich auch zu Wort gemeldet und haben gesagt irgendwie, naja, das ging ja, es geht hier, da ging es um die bundespolitische Ebene und wir der Vogt aus Thüringen hat dann tatsächlich auch die Katja Wolf vom BSW, die Spitzenkandidatin in Thüringen, nochmal sehr gelobt, die ja Oberbürgermeisterin bislang ist und einfach auch für eine ziemlich pragmatische Politik steht, muss man sagen.
Und von der man auch keine Koalition mit der AfD erwarten würde.
Nein, die würde, würde ich schon sagen, die ist so ein Fund dagegen. Aber gut, das müssen wir alles abwarten. Jetzt ist es ja so ein bisschen, dass Deutschland im Grunde in vielen, wir haben ja oft gesagt, dass das, was in anderen europäischen Ländern ist, passiert hier nicht. Ja? Also irgendwie, wir hatten den Nationalsozialismus, wir haben diese Verantwortung dafür, da gibt es diese Brandmauer, die bröckelt nicht. Jetzt, wenn man das in der langen Perspektive sich anschaut, ist es ja schon so, dass es im Grunde immer so ein bisschen nachholen kommt. Ja? Also wir sind ja jetzt an einem Punkt, den wir vor 10 Jahren für völlig unmöglich gehalten hätten. Wir wahrscheinlich alle 4 und viele andere auch. Wenn ihr euch das jetzt in Frankreich zum Beispiel anguckt oder auch in Italien, ist das sowas, wo ihr denkt, ja, das kann hier schon auch so passieren? Oder stehen hier noch Brandmauern, die auch von denen man erstmal ausgehen kann, dass die halten?
Naja, ich finde, was wir jetzt gerade noch nicht angesprochen hatten, war ja dieser AfD-Zuwachs bei jungen Wählern. Denn da müsste man ja auch mal besprechen, der ja auch Fragen aufwirft. Ne? Woher kommt das jetzt? Und ich denke, die Frage muss man auch so ein bisschen beantworten, um dann was über die Zukunft sagen zu können.
Ja, dann bleiben wir doch erst noch mal kurz dabei. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Woher kommt der Zuwachs bei den jungen Leuten? Und überhaupt, wer wählt denn die AfD? Und wo ist da sozusagen der Zug drin? Wir haben das jetzt schon immer wieder angesprochen, aber vielleicht könnt ihr das noch mal ein bisschen ausführen.
Also wir haben es schon, glaube ich, so angetippt. Durch Social-Media-Strategie der AfD zum Beispiel werden junge Wähler natürlich extrem gut angesprochen. Also das macht die AfD besser als andere Parteien. Und es gibt natürlich...
Aber man kann doch auch nicht sagen, was ja jetzt echt so eine leichte Erklärung ist. Nee. TikTok ist schuld und Maximilian Kras Jux-Performance auf TikTok, das kannst doch irgendwie echt, das ist doch ein bisschen zu billig, oder?
Ja, ist es. Es trifft halt auf gute Ausgangsbedingungen, würde ich sagen. Es gibt eine Reihe anderer Faktoren, die da natürlich auch mit reinspielen. Diejenigen, die jetzt bei der Europawahl das erste Mal wählen durften, die haben halt auch 3 Jahre Lockdowns hinter sich. Oder also nicht 3-jährig natürlich, aber so, die kommen halt aus einer besonderen politischen Situation, kennen Krise. Für die AfD ist für sie eine normale Partei, die schon immer im Parteienspektrum aus ihrer Sicht existiert mit ihrem Erfahrungshorizont. Das heißt, gab es schon seitdem sie politisch denken können sozusagen. Von daher ist sie ein Stück weit normal, dass sie da ist und irgendwie eine Alternative vielleicht sogar darstellt. Und ich glaube, dass diese Faktoren dann halt zusammenspielen. Also und es stimmt halt schon, dass junge Menschen jetzt nicht in der FAZ oder in der Taz lesen, um sich politisch zu bilden, sondern in den sozialen Medien sich bewegen. Auf YouTube, TikTok, vielleicht noch Instagram.
Also ich war überrascht, als ich mir die Werbung nochmal auf TikTok angeschaut habe von der AfD, wie gut die gemacht ist und wie die breit Leute auch anspricht, auch junge Leute. Also von daher finde ich, also auch alle verschiedenen Interessensgruppen, die da behandelt werden. Und ich finde, dass zum Beispiel Energie muss bezahlbar sein, dann sieht man ein Kernkraftwerk, die bieten ja scheinbar auch Lösungen an. Also von daher würde ich jetzt von vornherein so sagen, die jungen Leute sind da durch TikTok verführt, natürlich die Art der Performance oder so, aber ich finde, also wie gesagt, mir gefällt dieses nicht so sehr, dass man von oben jetzt so pädagogisierend rangeht, sondern schon überlegt, wie die sich da doch angesprochen fühlen. Und ich glaube auch nicht, dass die jungen Leute denken, die AfD ist eine normale Partei. Sondern was Studien ja auch sagen, ist, dass junge Leute ein großes Bedürfnis nach Sicherheit haben. Und dass dieses Bedürfnis nach Sicherheit vielleicht doch größer ist, als man das so eben denkt. Man denkt immer, Jugend steht für Aufbruch. Und das sagen ja wohl auch Studien und Wahlforscher, dass die AfD da die jungen Leute vielleicht auch abholt.
Irgendwo. Christian?
Also ich finde nicht, dass die Erklärung zu billig ist. Also die Pandemie ist auf jeden Fall ein großer Faktor bei jüngeren Menschen. Die ist ja erst nach der letzten EU-Wahl, hat die ja stattgefunden. Und ich glaube aber, dass sich das verkoppelt mit, was du Barbara gerade gesagt hast, Irritationen über diese Krisen, die sich immer überlagern und nicht aufhören, sondern weiter da sind. Das macht Angst. So, und in diese Angst geht die AfD total rein. Und das ist ja nicht nur sie. Also wenn man sagt, ja, hier Maximilian Krah mit seinen Kamingesprächen da für die jungen Typen, das kann es ja allein nicht gewesen sein. Nee, das alleine nicht. Aber insgesamt ist die Reichweite von diesen rechten Medienakteuren, also sowohl aus der Politik als auch aus dem Vorfeld der AfD, als auch diese ganzen Medienprojekte, die ist irrsinnig groß. Die Taz hat 4 Jahrzehnte gebraucht, um so auf 40.000, eine Auflage von 30.000, 40.000 zu kommen. Da lachen die nur drüber. Also diese ganzen Social-Media-Kanäle, die erst seit kurzer Zeit überhaupt existieren, die sind ganz, ganz schnell im sechsstelligen Bereich gewesen. Da sind viele junge Leute darunter. Das verkoppelt sich mit der Social-Media-Arbeit der AfD, aber auch sozusagen anderen Rechtsextremen. Die sind da irrsinnig gut drin. Dieses Remigrationsthema machen die ganz stark. Jedes Mal, wenn es neue Berichte über Straftaten von Asylbewerbern gibt, diese Messerstechereien, die ja mehr geworden sind, das schlachten die gnadenlos aus und mit einer Wucht, die echte Wirkung hat. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, der auf alles andere, was es sozusagen in der Nicht-Online-Welt an Ängsten und an Krisen gibt, der eben noch draufkommt.
Ich wollte auch gar nicht sagen,
die amplifiziert, wie man jetzt sagt.
Ich wollte auch gar nicht sagen, dass das keine Rolle spielt. Ich finde nur dieses, TikTok ist schuld, ist zu einfach, weil das ist erstmal ein Medium, was sich auf irgendwas draufsetzen muss. Also das kann nicht die Erklärung sein. Und jetzt irgendwie das einmal durch die Parteienlandschaft auf TikTok geschimpft wird und dann kommt erstmal nicht viel. Das finde ich, das reicht wirklich nicht aus. Also das war mein Punkt, nicht, sonst stimme ich dir eigentlich zu, Christian. Gareth.
Interessante These, die ich diese Woche gehört habe von dem Kollegen Tobias Schulze, war auch, dass genau dieser Corona-Faktor wahrscheinlich unterschätzt ist, dass Identitätsangebote der AfD da halt draufsatteln können. Ne? Also es in so einer wichtigen Phase deines Lebens fehlt dir so eine Art Vergemeinschaftung und dann werden so Bilder der Volksgemeinschaft oder können dann da andocken oder werden wirksam. Aber man darf halt auch nicht vergessen, es sind 17%, also es ist ein deutlicher Aufwachs, also es hat deutlich zugenommen, dass diese junge Wählergruppe, in der ja eigentlich eher progressive Sachen oder progressive Bewegungen und Parteien stark waren, die letzte Europawahl war während des Höhepunkts der Fridays for Future Bewegung, Greta Thunberg war da noch vernünftig.
War da noch ein Idol?
So, und da hat es auch einfach ein Umdenken gegeben. In Teilen von der Jugend ist es jetzt halt edgy und cool, auch rechts zu sein. Das sieht man dann bei diesen ekelhaften Sylt-Videos und ähnlichen Sachen. Das gilt aber lange nicht für alle, das muss man auch ganz klar sagen. Und die stärkste Altersgruppe sind eben nicht die 16- bis 24-Jährigen, sondern sind die unter 70-Jährigen, kann man grob sagen.
Ja, also aber sind irgendwie die in den 40ern, oder?
So Millennials, 35 bis 44 oder so ist die allerstärkste Gruppe.
Was ist denn eigentlich mit denen? Woher kommt das?
Gute Frage. Auch das würde mich brennend interessieren. Ich habe darauf keine abschließende Antwort. Aber ich glaube, es wird ähnlich sein. Auch da wird die AfD natürlich vorwiegend auf Social Media ihre Käufer finden. Und ja, wirklich stabil ist die Gruppe der über 70-Jährigen, was ich ja ganz interessant fand. Da hat die AfD ein Spektrum von 8%. Also die zumindest sind noch antifaschistisch stramm.
Ja, die sind auch wirklich immer noch relativ stark an die CDU gebunden, also an die Union gebunden, muss man sagen. Ne? Also
und die konsumieren keine sozialen Medien.
Ja. Und sie haben andere biografische Erfahrungen.
Ja, ja. Also ich meine, das spielt natürlich auch eine Rolle. Das stimmt, das stimmt. Aber zum Ende, weil wir hier so ein bisschen in die Schlussphase einbiegen müssen, zeitlich, doch nochmal die Frage, was tun? Barbara, du hast ja schon gesagt, irgendwie auf einer anderen Ebene mit also mehr auf Augenhöhe mit Leuten, die Moral mehr weglassen und auf Augenhöhe mit den Leuten ins Gespräch kommen. Was würdet ihr sonst sagen, was wichtig wäre jetzt zu tun, auch mit Blick auf diese drei Landtagswahlen, wo die ja wirklich extrem schwierig werden können für die Demokratie?
Also ich würde sagen, man muss diejenigen stärken und unterstützen, die in den Gebieten da, wo schon vieles jetzt bei Kreistagswahlen auch gekippt ist, sich trotzdem noch einsetzen dafür, dass es eine demokratische Gesellschaft weiterhin gibt. Und dass es das natürlich, das kann man machen, indem zum Beispiel Parteien, die im Westen meinetwegen gut aufgestellt sind, starke Kreisverbände in NRW oder so, dass tatsächlich einfach mal Leute in Osten fahren und da einfach helfen beim Wahlkampf. Ob sie jetzt Stände machen, Plakate aufhängen oder ähnliches, das wäre eine Sache. Oder Herr Begrich, der Sozialforscher und Rechtsextremismus-Experte aus Sachsen-Anhalt, hat gesagt, was ist denn eigentlich mit den 1,3 Millionen, die in den Westen gegangen sind und da Teil der Zivilgesellschaft sind? Die könnten doch jetzt auch mal sich solidarisch erklären und vielleicht Vereine unterstützen, die in bestimmten Regionen noch aktiv sind. Das ist natürlich auch, wäre jetzt Solidarität, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo man sie bräuchte. Und es hängt auch viel davon ab, würde ich sagen, wie die Parteien sich im Wahlkampf verhalten. Und es muss einfach schlecht Schluss sein mit dieser rechten Kulturkampf-Rhetorik. Es sollte vielleicht um wirkliche Probleme gehen und nicht gendern. Und das darf sich die CDU auch gerne zu Herzen nehmen. Und Migration ist nicht das Hauptproblem in diesem Land. Und man darf sich nicht nur auf dieses eine Thema fokussieren und das immer mit einem negativen Framing diskutieren, was vor allen Dingen ein mediales Problem auch ist, finde ich.
So, das war jetzt schon eine Menge. Was meint ihr denn?
Naja, ich denke, es gibt ja auch Leute, die die AfD gewählt haben, wo die Zustimmung dann nachgelassen hat. Zum Beispiel nachdem die Flüchtlingseinreisen nach 2015 ja zurückgingen, gab es da ja auch Veränderungen, glaube ich, bei den Zustimmungswerten. Und vielleicht auch schauen, vielleicht gibt es da ja auch eine Volatilität bei den Leuten, die rechts wählen und sich das anschauen. Und also eine Volatilität, dass sie eben auch davon dann sozusagen wieder abkommen und dann überlegen, wie man sich das zunutze machen kann oder wie man da andocken kann.
Christian?
Also ich finde das natürlich sehr kontraproduktiv, dass wirklich alle Parteien mit Ausnahme der Linken, sich seit längerer Zeit permanent gegenseitig darin bestätigen, dass die Migration das Problem ist und damit der AfD ja nicht die ganze Zeit Recht geben. Gleichzeitig gehen die Zahlen nicht runter, sondern rauf. Und es ist irgendwie naheliegend, wer davon profitiert. Und das ist ja auch gut dokumentiert. Ich finde, ein Punkt, den Garrett genannt hat, das ist schon wichtig. Über Social Media habe ich ja schon viel gesagt, aber die Kommunalpolitik in der Fläche, dass so eine Partei wie die SPD in größeren Teilen ostdeutscher Bundesländer Angst haben musste, über die 5%-Hürde zu kommen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es vor Ort kaum jemanden gibt, der noch Lust hat, sich für die zu engagieren, dass sie da keine Strukturen haben. Und ich finde es ein bisschen erstaunlich, darauf wurde schon seit langem hingewiesen, dass die Parteizentralen da so lange so wenig Elan entwickelt haben, da viel stärker reinzugehen und das zu unterstützen und aufzubauen. Also wenn da keiner mehr ist, dann wählt die auch keiner. Das ist irgendwie logisch. Also die Anziehungskraft der Ampel an sich wird das sicher nicht tun. Also ich finde, da ist sehr viel Raum noch, wie mir scheint, der natürlich aber auch sehr schwierig, zunehmend schwieriger zu füllen ist, weil je stärker Rechtsextreme in der Fläche sind, desto unattraktiver ist es natürlich, sich gegen die in ländlichen Regionen zu positionieren.
Über die Schwäche von den demokratischen Parteien in der Fläche, und das gilt jetzt tatsächlich für die ostdeutschen Bundesländer noch mal ganz besonders, irgendwie könnte man eine eigene Sendung machen und was man da eigentlich tun könnte. Aber für heute müssen wir hier mal einen Punkt machen. Ich danke euch drei fürs Debattieren und allen fürs Zuhören. Ein Dank geht auch an Daniel Fromm, der diesen Podcast produziert, und an Chanset Itzpina, die alles redaktionell begleitet. Wenn es Meinungen gibt, Einschätzungen, Anregungen, Kritik, Lob und whatever, gerne eine Mail schicken an bundestalk@taz.de, und wir freuen uns auch, wenn ihr uns abonniert, liked und weiterempfehlt, damit dieser schöne Podcast eine weitere Verbreitung findet. Ja, das war's für diese Woche, und nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht. Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.